ARD.
Die Töne sind fast verklungen, Handball-WM 2025. Mir fehlt's jetzt schon. Also ihr vor allem.
Meinst du unsere Klänge oder unsere Stimmen?
Ja, der Jubel, der hallt mit Sicherheit noch nach. Ich glaube, die Dänen, die jubeln auf jeden Fall noch. Ob das langweilig ist, dass die schon wieder Weltmeister geworden sind, das werden wir jetzt besprechen. Und was überhaupt von dieser Handball-WM übrig bleibt, wir sortieren's jetzt.
Handball auf die Eins. Der Sportschau-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Spirrer.
Es tut ein bisschen weh, wenn ich das sage, aber das ist definitiv das letzte Mal bei dieser Weltmeisterschaft, dass ich sage, ich freue mich, dass unsere Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter fast bei mir sind. Wir geben zu, wir sind räumlich schwer getrennt heute, aber im Herzen natürlich eigentlich auf engstem Raum.
Wie schon immer, oder? Also es gibt kein Blatt Papier, was zwischen uns passt.
Nein, nicht mal das Dünnste.
Herrlich, von Norden in den Süden, in den Schnee, überall vertreten, ist ja auch schön.
Genau, wir sind also in Bayern, wir sind in Hamburg und wir sind in Tirol und trotzdem sind wir zusammen und sortieren jetzt diese Handball-WM, an deren Ende der Weltmeister mal wieder Dänemark heißt. Das ist jetzt alles andere als eine Überraschung. Warum findet ihr es trotzdem gut, Jogi?
Ich finde das sowas von verdient. Es ist natürlich ein kleines bisschen schade, dass so eine Weltmeisterschaft irgendwie am ersten Tag schon fast klar ist. Weil so wie sie gespielt haben, ja, passte auch da kein Blatt Papier zwischen dem dänischen Team und dem Pokal. Das war ja vom ersten Tag an brutal überlegen. Ich weiß gar nicht, was war das engste Spiel? Mit 5, 6, 7 gegen Tschechien oder so. Und dann im Finale, wie ich heute gelernt habe, wohl der höchste Sieg in einem Finale ever bei einer Weltmeisterschaft. Also das ist schon aller Ehren wert. Und das Schönste ist ja, dass sie sich noch freuen.
Das stimmt. Das können sie auf jeden Fall. Das haben sie gezeigt. Dominik, diese Dänen, die scheinen so weit weg. Wie machen die das?
Ja, wir haben es ja jetzt in dem ganzen Turnier schon öfters thematisiert. Ich glaube, dass diese große Freude am Spiel, dass diese große Freude zusammen auf dem Feld mit seinen Fans gemeinsam zu sein, das ist ein Esprit, der da raussprüht. Und das zeigen sie von Spiel zu Spiel. Und sie werden einfach nicht müde. Und dieses Spaß am Performen, Spaß am Leisten, das ist einfach ein sensationelles Zusammenspiel.
Das Finale endete mit 32 zu 26 für die Dänen. Zum vierten Mal in Folge sind sie damit Weltmeister. Und trotzdem kommt dabei ja so ein bisschen die Frage auf, ob es nicht auch ein bisschen langweilig ist. Jogi hat es eben gesagt, eigentlich war es von vornherein fast schon klar. Nimmt das vielleicht dem Handball auch die Spannung?
Also ich glaube, wir müssen ja noch ein kleines Stückchen zurückrudern, weil eine WM fängt ja immer mit ganz viel Unsicherheit an. Du gehst ja nicht in das Turnier rein, obwohl vielleicht die Dänen, komm, ich ruder nicht zurück. Wahrscheinlich die Dänen gehen da wahrscheinlich rein und sagen, wir sind schon fast Weltmeister, wir müssen nur noch mal hier 9-mal die Schuhe binden. Vielleicht noch mal ein bisschen schwitzen und dann war's das. Aber es ist eine brutale Dominanz, ja, aber wir verfolgen ja trotzdem die Spiele wahnsinnig gerne, schauen uns das an und hoffen immer so ein bisschen, dass der Favorit mal strauchelt.
Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass diese brutale Dominanz, so wie du sie nennst, natürlich es ein bisschen langweilig macht oder ein bisschen erwartbar zumindest. Was am Ende eines Turniers rauskommt, nämlich immer Dänemark. Zum vierten Mal in Folge, das ist historisch. Aber ich frage mich eben auch, ob es für den internationalen Handball vielleicht ein bisschen problematisch ist, wenn die Dänen so weit weg sind.
Also ich würde da mal reinhaken wollen, weil die Geschichten, die sind ja trotzdem geschrieben worden, auch in den anderen Ländern, siehe Kroatien, wie die in ihrem Land gefeiert wurden. Und daher ist die eine Geschichte ist Kroatien, wie ich finde, und es gibt ja noch ganz viele andere, siehe Portugal, die haben es zwar jetzt heute auch im Spiel um Platz 3 nicht gegen Frankreich geschafft, aber wir haben schon meines Erachtens viele Geschichten, die geschrieben wurden bei dieser Handball-WM, und dass der Gewinner halt dann am Ende Dänemark heißt, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass wir schon eine sensationell gute WM gesehen haben.
Unbedingt. Handball gehört auch weiter auf die Eins, auch wenn Dänemark noch vor der Eins ist, quasi. Aber Dominik, weil du es gerade so schön genannt hast, es wurden Geschichten geschrieben. Welche ist denn deine Lieblingsgeschichte dieser WM, die geschrieben wurde?
Ja, ich nehme die Italiener. Also für mich war das einfach auch Freude pur, nach über 27 Jahren sie da mit so einer Ausstrahlung gesehen zu haben, mit so einer Freude, mit so einem Lachen, das hatte nicht nur abgefärbt, sondern das ist auch teilweise Vorbild, wie ich finde, auch für die Zukunft, dass ich sehe, dass Nationen oder auch Mannschaften mit einer Lockerheit, mit einer Vorbereitung auf ein Turnier nochmal ganz anders performen können, als wenn wir eben diesen Rucksack, den wir auch schon oft, von dem wir oft gesprochen haben und auch gerade bei der deutschen Mannschaft, war dieser Rucksack ja sehr schwer, der Erwartungshaltung, und das bremst, ja, das ist einfach auch diese, ja, diese Trägheit oder auch diese, ja, dieses nicht unbekümmerte aufspielen können. Deswegen, du hast mich ja gefragt, welche Geschichte. Ich meine, ich nehme die Italiener an der Stelle.
Da würde ich sagen, finde ich gut. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die kommen bei mir vielleicht auch ganz weit vorn. Wer kommt denn bei dir ganz vorn? Jogi?
Auch wenn es ein bisschen weh tut, sind es schon die Portugiesen. Die haben uns arg wehgetan im Viertelfinale, haben uns geschlagen, sodass wir ausscheiden mussten. Aber ich finde, sie haben über das ganze Turnier so wunderbar gespielt. Sie haben auch heute, ich habe mir das Spiel um Platz 3 natürlich angeguckt, mit so viel Emotionen, mit so viel Willen, das, was wir die ganze Zeit gesehen haben, mit so viel Spaß auch wieder gespielt. Und kurz vor Schluss ist es ja so, dass es, das ganze Spiel ist immer eng, immer hin und her, und kurz vor Schluss führen die Franzosen. Dann hat Portugal noch einen Angriff, und was machen die im letzten Angriff? Natürlich 20 Sekunden zu spielen, 7 gegen 6, nehmen den Torhüter raus mit ganz viel Mut, spielen einen tollen Spielzug, also sowas haben wir uns zum Beispiel im Viertelfinale nicht getraut, sowas zu spielen. Der Außen ist glockenfrei, es ist alles perfekt, und genau so war das ganze Turnier der Portugiesen. Es ist alles gut, es ist super schön anzuschauen, dann verwirft er von außen glockenfrei. Und das zeigt auch so ein bisschen das Turnier der Portugiesen. Es reicht noch nicht ganz, eine Spitzenmannschaft zu sein. Der letzte Wurf geht da einfach nicht rein. Und so haben sie heute leider die Medaille verpasst, die sie vielleicht schon irgendwie dann auch verdient gehabt hätten nach dem tollen Turnier. Aber es war eine unglaubliche Bereicherung, wie diese Mannschaft bei der WM aufgetreten ist.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages kann man sich gar nicht so richtig entscheiden. Italien und Portugal haben beide auf ihre Weise dieses Turnier total bereichert. Jetzt ist es eher eine Entscheidung zwischen Pasta und Pastel de Nata, je nachdem, was man mehr mag.
Beides, komm, wir nehmen beides.
Beides, ich finde auch, das geht auf jeden Fall.
Nacheinander.
Müssen wir bei den Italienern nicht auch kurz noch drüber reden, dass da jetzt bald ein neuer Coach
Oh ja
kommt?
Gott, du hast ja, ja vollkommen recht.
Natürlich, habe ich vollkommen recht. Bob Hanning wird der neue Nationaltrainer. Was bedeutet das denn dann bitte jetzt für die Italiener beim nächsten Turnier? Müssen wir uns da in Acht nehmen?
Ich finde, das ist ein super Move übrigens. Wir kennen alle Bob Hanning, wie er aus Berlin heraus auch seine Handballprojekte immer fortführt und immer auch am Zeitgeist des Handballdaseins ja was weitergeben will. Und ich glaube, dass die Italiener davon hervorragend profitieren werden. Also da wird er schon mit Sicherheit einiges bewegen und viele Steine ins Rollen bringen können.
Oh, ich finde, so styletechnisch passt er auch komplett
ja,
zum italienischen
genau.
Team, oder?
Hast du total recht.
Lass uns nochmal natürlich auf den Weltmeister schauen und den Mann des Spiels, MVP Matthias Gitzel, dem gebührt nochmal alle Ehre, und die lässt ihm unser Kommentator Florian Nass zuteil werden.
Vorbereitet Flo.
Nennen wir es Raten nach Zahlen. 74, 45, 54. Das trifft bei der WM nur auf einen zu, auf Matthias Gitzel. Zur Auflösung komme ich gleich. Zum Glück gibt es bei der Nominierung der Besten auch den MVP, den wertvollsten unter den Besten. Sonst hätte Ivan Martinovic keine Chance gehabt, auf Rückraum rechts ins All-Star-Team gewählt zu werden. Denn natürlich war Matthias Gitzel dort der Allerbeste. Wenn irgendwann in ferner Zukunft mal ein neuer Jahrhunderthandballer benannt wird, erinnert man sich hoffentlich an Gitzel als Nachfolger von Magnus Wieslander. Aber das dauert halt noch ein paar Jahrzehnte. Bleiben wir also aktuell und kommen zurück zu den Zahlen. 74 Tore. Gitzel war mit Abstand der beste Torschütze dieses Turniers. Schade, dass die Zuschauer im fernen Kroatien davon quasi nichts mitbekamen, aber sie hätten sich vermutlich in erster Linie ohnehin nur für das eigene Team interessiert. Das war umgekehrt in Dänemark und Norwegen gar nicht anders. Die 45 steht für Gitzels Assists. Zusammengerechnet war er also an 119 von 330 dänischen Toren direkt beteiligt. Das ist mehr als ein Drittel. Um auf einen solchen Wert zu kommen, braucht es natürlich neben unfassbarer Qualität auch Einsatzzeiten, die das möglich machen. Das sind die 54 aufgerundet. Denn Gitzel spielte pro Partie unglaubliche 53 Minuten und 20 Sekunden. Das war eigentlich gar nicht nötig. Selbst im völlig unbedeutenden letzten Hauptrundenspiel gegen die Tschechen fegte Gitzel 58 Minuten und 23 Sekunden über das Feld. Gitzel will das so. Er hat also nicht nur im Verein eine Einsatzgarantie. Und sein Nationaltrainer Nikola Jakobsen stellt es schlau an und versteckt seinen Besten der Besten in der Abwehr auf Rechtsaußen, um ihn dann gleich in den Gegenstoß, die zweite Welle oder schnelle Mitte schicken zu können. Auf die Idee, ihn in der Defensive zu schonen, kommt man bei den Dänen übrigens nicht. Eine Zahl zu Gitzel noch zum Schluss. Es ist die 1. Nicht, weil er dieses Turnier geprägt hat wie kein anderer, das sowieso. Die 1 steht für seinen einzigen 7 Meter. 1 von 74 Toren, erzielt gegen die Tschechen. Gitzel hat also tatsächlich noch Luft nach oben.
Das ist doch schön, dass auch bei Matthias Gitzel noch Luft nach oben ist.
Das ist beängstigend. Wenn er sich jetzt auch noch die 7 Meter in der Bundesliga schnappt. Junge, 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 was machen sie denn in Berlin? Den müssen sie festbinden.
Unbedingt. Lasst ihn uns doch hören, den Matthias Gitzel.
Ah, ich finde, das ist vierte Mal in Folge, sagt alles. Das ist unfassbar. Das ist möglich. Letztes Mal hatten wir dreimal in Fülle geschafft, das war historisch. Diesen Jahr haben wir viermal in Fülle geschafft. Ich bin echt stolz, dass das ist möglich. Und ich bin echt stolz, dass über diese Leistung, über die ganze Turnierung und über diese unfassbare Mannschaft.
Dem kann man gar nichts hinzufügen. Das ist halt einfach so. Sie sind die beste Mannschaft, diese Dänen. Aber lasst uns noch auf unsere Mannschaft schauen, möchte ich sagen. Die deutsche Mannschaft längst zu Hause angekommen. Mit so ein bisschen Abstand, wie fühlt sich das Turnier aus jetzt an, ein paar Tage danach, Dominik?
Also für die Spieler kann ich mich nicht in die Köpfe reinversetzen, wobei ich sagen muss, nach so einem Abreisen, nach dem Turnier, willst du erstmal den Raum einnehmen, den die Familie dir gibt. Also da im Kopf abschalten, da auch nicht den Fernseher anschalten, gar nicht zu wissen, was für Ergebnisse sind, das kann ein Teil der Verarbeitung sein. Andere wollen das vielleicht noch selbst mitverfolgen und sich noch weiter ärgern. Manche gehen vielleicht schon wieder direkt in den Kraftraum, um wieder das Ganze direkt wieder angehen zu können. Ich meine, die Bundesliga fängt nächste Woche wieder an. Das ist ja einfach ein schierer Wahnsinn, wenn man überlegt, heute WM-Finale und nächsten Samstag ist wieder Spitzenspiel in der Bundesliga. THW Kiel gegen SC Magdeburg zum Beispiel. Also das ist ja Wahnsinn, wo die Bundesligaspieler, die Nationalspieler jetzt, wie schnell sie das verarbeiten müssen. Jeder auf seinem individuellen Weg, meine ich.
Wer hat denn überzeugt und wer vielleicht nicht so, Jogi? Wer ist ein Gewinner dieser Weltmeisterschaft aus dem deutschen Team?
Wer sind Gewinner? Ich glaube, dass wir natürlich über die Torhüter reden müssen als Gewinner. Aber das ist für mich auch eigentlich klar gewesen, dass sie stark sein werden. Sie waren brutal stark, das muss man sagen. Also sie waren über dem, was man hätte erwarten können. Sie haben, glaube ich, bis auf in einem Spiel, wo Goller bester Spieler wurde, eigentlich, wenn Deutschland die Trophäe bekommen hat, gingen sie immer an die Torhüter. Und von daher war also Andy outstanding auf jeden Fall. David war auch immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Also das war ein tolles, tolles Duo. Vom Rest, ich habe mir da auch viele Gedanken gemacht. Ich glaube nicht, dass wir wirklich Spieler hatten, von denen wir enttäuscht sein können. Das glaube ich nicht. Ich bin eher so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass wir von dem Zusammenspiel ein bisschen enttäuscht waren oder sein können. Also ich glaube, die Einzelleistungen waren gar nicht schlecht. Es gab welche, die haben nach oben, waren ein bisschen über ihrem Level, manche waren vielleicht einen Ticken drunter. Aber einfach so dieser Gemeinschaftsflow, der dich am Ende dann zu den Siegen trägt, der war nicht da.
Aber welche Lehren ziehen wir denn jetzt vielleicht aus diesem Turnier? Denn nächstes Jahr grüßt ja schon wieder Herning. Dann gibt es die Europameisterschaft. Das deutsche Team wird dann wieder in Herning spielen. Und dann ja vielleicht mit ein bisschen was mehr im Gepäck, was man aus diesem Jahr mitgenommen hat.
Auf jeden Fall, und da würde ich anknüpfen an das, was Jogi gerade gesagt hat, was das Zusammenspiel angeht. Die individuellen Stärken, die haben wir auf der Platte gesehen. Nur jetzt braucht es wieder ein bisschen mehr, die Außen einzubeziehen. Und das ist immer auch ein Indiz dafür, wie schnell läuft der Ball, wie mutig ist der Ball im Rückraum, dass er dann auch in die Lücken bis zum Außen kommt. Wir sind im Kreisläuferspiel meines Erachtens auch nicht so zum Zuge gekommen, wie wir das in den letzten Turnieren gesehen haben. Daher war die individuelle Stärke der Rückraumspieler eher als Leere zu sehen, dass das ja eigentlich noch Potenzial hat, noch mehr im gebundenen oder im kompakten Spiel bis zu den Außen gehen darf. Und Jogi hat die Torhüter angesprochen, das ist auch immer ein Verdienst der Abwehr, wenn die Torhüter so gut spielen können. Da glaube ich trotzdem auch, dass diese Bereitschaft, und das hat mir eigentlich am meisten aus dem letzten Spiel gefehlt gegen Portugal, dieser Wille, dieses Emotionale, diese Körpersprache, diese Ausstrahlung, die hat mir gefehlt. Deswegen würde ich das unter Lehre ziehen, dass das noch viel mehr in den Vordergrund gerückt werden darf, wenn es auf eine Aufarbeitung kommt.
Ist ja auch gut, dass du da noch eine andere Lehre ziehst, weil dass du natürlich auf die Außen guckst, das wundert mich jetzt gar nicht, dass du dir mehr Einsatz und Einbeziehung der Außen wünschst.
Klar, also. Einmal links außen, immer links außen.
Auf jeden Fall. Das sei dir auch gegönnt, Dominik. Ja, also dann haben wir ein paar Lehren gezogen. Du hast es gerade eben auch schon wieder angesprochen. Nach der Handball-Weltmeisterschaft ist quasi schon wieder mittendrin in der Handball-Bundesliga. Aber das gilt ja nicht nur für die deutschen Nationalspieler. Dieses Pensum haben auch ganz, ganz viele der Dänen, die eben hier in der Bundesliga spielen und auch aus allen möglichen anderen Ländern, Italien, Schweden, Island, alle möglichen sind ja auch schon wieder dann ab jetzt quasi am Start in der Handball-Bundesliga. Einer wird fehlen auf der ganz, ganz großen Turnierbühne. Sein letztes Turnier war das jetzt, das endet mit einer Silbermedaille. Das ist natürlich richtig stark. Wir haben mit ihm sehr mitgelitten. Kurzzeitig sah es nämlich so aus, als wäre er schon sehr frühzeitig raus mit einer Verletzung. Aber Duvniak konnte im Finale auch wieder mitspielen. Es hat nicht geklappt mit dem großen Titel. Trotzdem ein Großer, der die Bühne verlässt. Was verbindest du mit ihm, Dominik?
Ein Mitspieler, der das Herz an dem richtigen Fleck hat, der, glaube ich, das größte Handballerherz überhaupt hat. Jogi wird das gleich noch bestätigen können. Er hat auch in Hamburg mit ihm zusammengespielt. Ich durfte in Kiel lange Jahre mit ihm zusammenspielen und ist einfach einer der respektvollsten Menschen, mit dem ich zusammenspielen durfte, und setzt sich immer für sein Team ein. Und ja, kommen mir fast schon Tränen und feuchte Augen, wenn ich darüber spreche oder darüber nachdenke, wie schön die Zeit mit ihm war.
Wir machen es einfach so, Dominik, bevor Jogi jetzt noch was zu Dule Duvniak, dem kroatischen Handballstar, sagt, hören wir ihn einfach mal selbst nach dem Gewinn der Silbermedaille.
Sehr emotional, mein letztes Spiel von der Nationalmannschaft. Danke an die dänische Mannschaft, dass ich habe mich ein Tor gelassen. Ja, das ist einfach so im Sport, so im Leben, kommt neue Zeit. Ich bin einfach unglaublich stolz auf die Mannschaft, dass wir haben eine Medaille geschafft. Heute Dänemark viel, viel besser verdient gewonnen. Riesenrespekt, was machen die in den letzten Jahren. Das ist unfassbar. Das ist einfach eine Handball vor anderer Welt und ein Riesenrespekt einfach.
Ja, was ein berührendes Ende, muss man sagen. Also ich glaube, wir alle haben nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt noch so viele Spiele bei der WM macht. Dann kommt er mit seinem Team ins Viertelfinale, was eigentlich auch schon nicht mehr zu erreichen ist. Dann kommt er mit seinem Team ins Halbfinale, ist kurz vor Ende elementar daran beteiligt, dass sie ins Finale einziehen. Spielt dann das Finale, zwar nicht viele Minuten, aber immer wieder in Überzahl. Und okay, das Spiel war entschieden, aber die Dänen haben diese wahnsinnige Größe, ihn am Ende das letzte Tor werfen zu lassen. Und also ich glaube, das ist der perfekte Abschied für diesen Mann. Das hat er nur verdient. Mehr kann es nicht geben. Er hat was Schönes um den Hals hängen, was er mit nach Hause nehmen darf.
Das ist auf jeden Fall mein Goosebumps-Moment dieser WM. Also auf der Liste ganz, ganz weit oben. Dieser letzte Wurf für ihn. Very emotional. Also ja. Viel mehr geht auch gar nicht. Und ich finde, es ist eine Bilderbuch-Geschichte. Man kann sich's vorher gar nicht besser ausdenken. Also vielleicht noch mit Gold, aber dass es halt nochmal eine Medaille gibt.
Ach, das ist zu kitschig.
Das ist einfach eine Sensation und es ist herrlich und es sei ihm total gegönnt. Und jetzt kommt der Moment, den ich schon seit Wochen vermeiden möchte. Wie ihr mich anguckt, beide. Es sind ja fast
müssen wir uns verabschieden oder was?
Augen. Ich fürchte ja.
Nein.
Ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt an diese beiden Gesichter. Aber ich wage mal zu behaupten, für dieses Turnier ist es die letzte Ausgabe Handball auf die Eins. Aber wir haben so viel schönes Feedback bekommen von euch da draußen. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Wir haben fast alles gelesen und das läuft runter wie Öl. Unsere drei Rücken. Also das ist wirklich total schön. Vielen Dank für das Feedback. Hört damit auch nicht auf. Macht gerne weiter. Und Dominik hat nochmal die Ehre, die Mailadresse anzusagen, die immer noch gilt.
Handball auf die Eins. Eins als
Zahl.
Sehr gut. @sportschau.de.
Ey, wenn das kein Teamwork ist, dann weiß ich auch nicht.
Wisst ihr, was wir auch geschafft haben? Und das Schöne ist, ich war am Wochenende jetzt schon wieder in den Handballhallen und bei den kleinen Kindern. Und selbst die haben das vor der Schule sich schon am Podcast angehört über die Eltern und durften da nah dran sein. Also wir erreichen ganz schön viele Menschen und darunter auch Kinder, die so interessiert an unserer Sportart sind und das total toll finden, wie wir das aufgearbeitet haben immer.
Dominik ist mir gerade zuvor gekommen. Ich wollte es genauso erzählen, weil wir waren heute Morgen auch bei der männlichen D-Jugend vom Eimsbüttler TV und haben dazu geschaut. Auch dort wurde über diese Themen diskutiert und das hat uns sehr, sehr froh gemacht und das Feedback war auch da toll. Also von daher, hey, lass uns nicht aufhören mit dem Scheiß hier.
Auf gar keinen Fall. Von Eimsbüttel bis München, von der Lausitz bis in den Pott, überall Handball auf die Eins. Ich sag's mal so viel, ich glaub dran. Wir sind bald wieder da. Passt auf euch auf so lange, Yogi, Dominik und ihr da draußen sowieso. Einen wunderbaren Start in diese erste Woche nach der Handball-Weltmeisterschaft 2025, an deren Ende Dänemark einmal mehr Weltmeister ist. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und danke.
Tschüss.
Handball auf die Eins, der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.